Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Einfach mal abziehen, zwei Jugendliche neben Mars. Ich begrüße euch wieder an diesem Montag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage und auch begrüße ich den Philipp.
Ja, hallo unsere lieben Freunde, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute nehmen wir an Ostermontag auf. Und auch an Ostern wird fleißig aufgenommen. Da werden keine Ausnahmen gemacht. Und ich hoffe, ihr habt ein paar oder jetzt die Tage schöne Ostertage noch mit heute mit einbezogen. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid noch alle gesund und munter im immer noch Lockdown Deutschland. Und was ging bei dir so die Woche?
Ja, also letzte Woche war ja sehr, sehr schönes Wetter. Eigentlich die ganze Woche war ich letzte Woche jeden Tag mit Freunden Fußball spielen, einfach mal, um mal wieder was zu machen und so. Und Handball geht ja nicht und Fußball spiele ich in der Freizeit auch gern. Von daher war ich dann Fußball spielen mit ein paar Kollegen, mit dir auch ab und zu. Du warst, glaube ich, nicht jedes
Ja.
Mal dabei, aber oft.
Ja, ich
Und
habe.
über Ostern waren wir dann hier zu Hause eigentlich, waren noch. Samstag waren wir noch in Köln, aber mehr auch nicht. Und ja, heute gab es ja einen Wetterumschwung. Hat hier vorhin geschneit, stark. Also das Wetter spielt wirklich hier in Nordrhein-Westfalen zumindest zurück. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen von Deutschland ist, aber hier auf jeden Fall spielt das Wetter verrückt. Aber sonst eigentlich ganz nett. Ostertage besinnlich zu Hause verbracht. Eigentlich gestern Spaziergang gemacht, mittags und so mit Eltern und Bruder und ja, sonst ging nicht viel. Dann noch Bundesliga geguckt und das war es eigentlich.
Ja, wie du auch schon gesagt hast, war es ja so, dass ich auch meistens dabei war, Fußball spielen. Ich konnte, ich war noch verhindert einmal, da war ich unterwegs. Und sonst, ja, war eigentlich der ziemlich ähnliche Wochenablauf. Natürlich mit der Weekend-Liga am Wochenende, die ja wie eigentlich immer gespielt wurde. Können wir kurz was sagen, Weekend-Liga in den letzten Wochen lief für mich eigentlich besser. Also sonst kann ich ja mal kurz hier reinschieben ins Thema. Letztes Mal halt wirklich immer auch ganz ohne Probleme Gold 3 erreicht und auch einmal ganz knapp an Gold 2 vorbeigeschraubt. Ich habe noch 3 oder 4 Spiele für einen Win und dann ja war ein bisschen Pech mit dem Spiel. Wir können generell, glaube ich, auch mal drüber reden, wie unsere Teams und wie sich die verändert haben. Ich glaube, die haben sich deutlich verändert in den letzten Wochen, weil wir haben ja, glaube ich, einmal über unsere Teams gesprochen, das ist ja auch schon was länger her. Aber sonst war auch nicht so viel. Ich hatte noch, ich bin erblondet, kann man so sagen. Ich habe meine Haare noch gefärbt. Ich hatte die schon mal gefärbt, aber jetzt nochmal deutlich blonder, so ein Platinblond gefärbt. Ich habe eigentlich von Natur aus so dunkelblond-braune Haare und jetzt nochmal komplett Haare gefärbt, Haare auch an den noch mal kurz, also alles fresh gemacht und sonst auch Bundesliga geguckt. Für mich ja sehr erfreulich, mal wieder das Wochenende, was die Bundesliga angeht und sonst ja gestern mit der Familie Ostern gefeiert, schön gegessen und noch abends ein bisschen Brettspiele gespielt, so wie sich das gehört, an solchen Feiertagen mit der Familie Zeit zu verbringen. Und ja, war eine schöne Woche mit dem guten Wetter. Jetzt ist ja. Ja, leider so, wir haben ja noch eine Woche Regulärferien und da haben wir jetzt schlechtes Wetter und wir bleiben ja sogar noch eine Woche länger zu Hause, weil es erst die andere Gruppe in die Schule bei uns gehen muss. Und generell weiß man ja auch noch nicht, wie das mit den Schulen weitergeht, ob Wechselunterricht stattfindet oder ob die Schulen wieder ganz schließen. Das muss man ja auch alles erstmal abwarten.
Ja, das wird sich alles zeigen. Also wurde halt gesagt, falls die Schule weitergehen sollte, gehen die Gruppe A zuerst in die Schule, Philipp und ich sind Gruppe B, das heißt, wir gehen dann erst die zweite Woche nach den Ferien, aber ja, wird man mal sehen. Ich, um ehrlich zu sein, bin ich so geteilter Meinung. Auf einer Seite könnte ich mir vorstellen, dass die Schule öffnet, weil falls sie öffnen sollte, würde es dann auch zwei Tests geben die Woche, einmal montags und einmal donnerstags. Das heißt, eigentlich wäre da ja so, zumindest sagen wir mal zu 75%, 80% die Sicherheit gegeben, dass sich dann da keiner ansteckt, falls wer Corona hat. Und Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es halt nicht stattfindet, einfach wegen dem Infektionsgeschehen in ganz Deutschland und so. Und ob da jetzt die Schule zu öffnen, vor allem weil die ja auch dann vor den Ferien nach einer Woche wieder direkt geschlossen wurde, weil sie gemerkt haben, ja, klappt doch nicht. Weiß ich nicht, ob das so stattfinden wird, aber würden einfach sehen. Ich hätte sogar Lust auf Schule die Woche, war endlich mal abwechslungsreich. Das hat mir ja Spaß gemacht, als hier zu Hause zu sitzen vor dem Laptop und irgendwelche Aufgaben zu machen. Aber das wird sich alles zeigen, denke ich mal. Ich denke, ja, spätestens Donnerstag, Freitag werden wir da mehr zu wissen, wie es mit der Schule weitergeht.
Ja, sehe ich ähnlich. Also muss man halt abwarten, zumal hier, wo wir leben, ist halt die Corona-Inzidenz halt wieder krass nach oben gestiegen. Also bei uns liegt der Corona-Inzidenz jetzt bei 175 und das ist ja ehrlich extrem hoch. Und ja, weiß man ja nicht, was die Regierung plant. Die Regierung plant ja eine einheitliche Lösung für ganz Deutschland zu machen, was die Schulen angeht. Da müssen sich aber auch noch mit den ganzen Abgeordneten und mit den ganzen Länderchefs treffen, wie die das machen wollen, ob die das machen können und so weiter. Das ist alles ziemlich kompliziert. Wie man es ja kennt in der Corona-Lage. Und ja, also das Einzige, worauf ich eigentlich gar keinen Bock hätte, wäre Klausuren zu schreiben. Wir schreiben da sozusagen keine Klausuren, sondern sogenannte Lerndiagnosen, die eigentlich so gewertet werden wie ein Vokabeltest. Und ja, jetzt in. Also nächste Woche, wenn Schule wieder losgehen sollte, schreiben wir auch diese Lerndiagnosen von zu Hause. Wir haben schon zwei geschrieben in Deutsch und in Englisch. Dann schreiben wir Mathe noch ein und ich schreibe noch in Französisch ein. Ich glaube, du schreibst sonst keine mehr.
Nein, nein.
Wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich ja Französisch als Zweitsprache habe. Ja, ist das so, sozusagen das erste, ja, das erste Mal, dass wir sozusagen von zu Hause solche Lerndiagnosen schreiben, bin ich immer gespannt, wie das abläuft. Ja, muss man abwarten und ja, ich persönlich fände es gut, wenn wir in der Schule wären, nur worauf ich halt nicht so Lust hätte, wären Klausuren schreiben. Also ideal wäre es eigentlich, wenn wir in der Schule wären und wenn wir keine Klausuren schreiben sollten, das wäre eigentlich so das Beste.
Ja, wird man alles sehen. Aber dann denke ich mal, wäre so, war so ein bisschen das Schulthema und so abgeschlossen. Und wir kommen zur Bundesliga, denn da ist ja am Wochenende eigentlich ja viele wichtige Sachen passiert. Es gab ja eigentlich schon so ein bisschen eine kleine Vorentscheidung für die Meisterschaft hier eigentlich und auch für den Kampf um die Champions League Plätze. Nämlich hat Bayern gegen Leipzig gewonnen, da wirst du gleich natürlich sicher was zu sagen können. Und auch Frankfurt hat Dortmund geschlagen. Und somit denke ich, steht es so gut wie fest, dass Bayern Meister ist und auch, dass dann die Champions League-Kandidaten Bayern, Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt sind. Das ist natürlich für die Dortmunder Fans ziemlich ärgerlich, aber ja, ich sag mal so, bei dem Kampf, den sie in dem Spiel gezeigt haben, nämlich gar keinen. Geht das auch so in Ordnung und da darf sich auch keiner beschweren, wenn es dann am Ende nicht reicht. Natürlich ist das jetzt noch nicht zu 100% fest. Es sind noch 7 Spiele, glaube ich. Da kann noch einiges passieren. Frankfurt ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die in jedem Spiel unbedingt zu 100% Punkte holt. Aber ich denke, dass dort, ja, ich weiß nicht, aber Dortmund, denke ich, wird da nicht mehr rankommen. Weil auch die erstmal muss man voraussetzen, dass Frankfurt Punkte liegen lässt und dann muss man voraussetzen, dass Dortmund eigentlich in jedem Spiel jetzt 3 Punkte holen sollte. Und da ist man bei diesem Jahr bei Dortmund, kann man sich da auch nicht so sicher sein. Von daher denke ich, dass das so eine kleine Vorentscheidung war.
Ja, sehe ich ähnlich. Also zumal ja Frankfurt schon gegen Bayern und Leipzig in der Rückrunde gespielt hat, auch und sie haben auch jetzt gegen Dortmund gespielt, auch gewonnen. Und dass man sich auch mal reinziehen gegen die ja vermeintlichen Top 3 Deutschlands, 7 Punkte zu holen aus der Rückrunde ist ja saustark. Sie haben gegen Bayern gewonnen, gegen Dortmund gewonnen und gegen Leipzig unentschieden gespielt. Und das ja, dann haben sie den Platz auf jeden Fall eher verdient als Dortmund, die zweimal gegen Bayern verloren haben, zwar gegen Leipzig gewonnen haben, aber jetzt auch gegen Frankfurt verloren haben. Und Karin, da muss man mal ein bisschen die Mentalität bei Borussia Dortmund in Frage stellen, wie so oft leider. Weil ich bin Bayern-Fan zwar, aber ich würde mir Borussia Dortmund in der Champions League wünschen, da Borussia Dortmund ja auch gezeigt hat eigentlich, dass sie international relativ weit kommen können, weil ich meine, ins Viertelfinale der Champions League zu kommen, ist Trotz, natürlich hatten sie eine relativ leichte ja, Gruppe in der Champions League und auch mit Sevilla hatten sie jetzt auch nicht den schwierigsten Gegner, aber ins Viertelfinale zu kommen, muss man auch erstmal. Und Dortmund ist ja auch in den letzten Jahren oft bewiesen, dass sie relativ weit kommen können in der Champions League. Und ja, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Dortmund dann so ein bisschen federn lässt, zumal ich auch ein Riesenfan von Erling Haaland bin. Wo es ja auch wieder Gerüchte gab, können wir gleich noch was zu sagen. Ja, aber kaum bei Dortmund merkt man halt irgendwie, ich weiß nicht, die Dortmunder sagen immer in den Interviews, sind da auch sehr selbstkritisch und sagen mal, ja, wir müssen uns da und da verbessern, aber tun es irgendwie nicht, sondern lassen immer wieder unnötig Punkte liegen. Oder zum Beispiel wie in Köln auch vor 2 Wochen haben sie Punkte liegen lassen bei einem abstiegsbedrohten Verein, wo man eigentlich 3 Punkte holen muss. Und das
Und vor
passiert.
allem
Und der
der
Punkt,
Punkt war glücklich, muss man
ja,
auch noch sagen.
genau. Und das ist halt einfach typisch für Borussia Dortmund dieser Saison. Letzte Saison waren sie dann noch eigentlich deutlich besser. Wurden ja auch entspannt weiter in der Liga, haben Leipzig hinter sich gelassen und ja, haben auch sehr guten Fußball gespielt, haben kaum Punkte liegen lassen gegen schwächere Teams. Aber ja, da sieht man halt auch irgendwie, bei Dortmund fehlt da irgendwas. Sie haben eigentlich so einen guten Kader. Also ich frage mich auch, was da immer los ist. Wenn man allein schon beim 2-1 von André Silva das Zweikampfverhalten von Akanji gegen Philipp Kostic sieht, dann ja, ist das eigentlich ein Witz, was ja Akanji sich da erlaubt. Und ja, Frankfurt, die sind natürlich auf einer Erfolgswelle seit einigen Wochen. Natürlich geben auch solche Spiele wie ein Sieg gegen Bayern einem enormen Rückenwind. Und die hätten sich die Champions League auf jeden Fall eher verdient, auch wenn ich Dortmund lieber in der Champions League sehen würde und Frankfurt eher in der Euroleague, weil ich glaube, dass Frankfurt nicht so stark in der Champions League wäre. Aber das muss man abwarten. Kann ja auch sein, dass sie da eine Überraschungsmannschaft werden. Aber ja, war halt wieder leider typisch Dortmund. Und ja, zum Topspiel, da muss man einfach mal sagen, dass das wieder ein typischer FC Bayern war. Leipzig war die bessere Mannschaft über 90 Minuten gesehen, aber hatte halt auch, die hatten auch keine klaren Torchancen eigentlich. Wir hatten einen Weitschuss von Sabitzer, meine ich, und einen Kopfball von Olmo. Und sonst war da eigentlich relativ wenig. Auch generell war das Spiel sonst ja nicht sehr spannend. Leipzig hat natürlich in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile gehabt, weil Leipzig musste auf den Sieg gehen, weil selbst mit einem Unentschieden wären die 4 Punkte auf Bayern einzuholen sehr schwierig geworden. Und ja, natürlich bin ich als Bayern-Fan extrem froh, dass sie das Spiel gewonnen haben. Hatten jetzt auch keine Riesenchancen, war generell nicht so ein Topspiel wie Bayern gegen Dortmund vor einigen Wochen. Aber ja, am Ende des Tages hat Thomas Müller mit seiner Prediction recht gehabt, weil Robert Lewandowski, den er ja gerne mit Lewangolski bezeichnet, er ausgefallen ist und Leon Goretzka, den der Formel als Goretzka bezeichnet hat, hat wirklich gescored und hat ja das entscheidende 1-0 gemacht nach Vorlage von Thomas Müller. Also sehr, ja, sehr lustig eigentlich die ganze Geschichte. Aber ja, 7 Punkte Polster ist natürlich sehr gut, zumal Bayern auch nicht das schwierigste Restprogramm hat. Ja, muss man abwarten. Und ich hoffe natürlich, dass das dann der nächste Titel wird und das wäre ein unglaublicher Erfolg.
Ja, wie ich schon gesagt habe, der Meisterschaftskampf ist ja damit eigentlich schon, war ja so eine kleine Vorentscheidung. Im Vorlauf hat ja auch, glaube ich, Lothar Matthäus gesagt, wahrscheinlich wird man auf die Saison zurückgucken sagen, dass dieses Spiel die Meisterschaft entschieden hat. So wird es wahrscheinlich sein, wie das auch schon viele Jahre zwischen Bayern und Dortmund war. Aber ja, bin ich ganz seiner Meinung, das Spiel war jetzt nicht das, was man in einem Meisterschaftsspiel erwartet hat von Leipzig, um ehrlich zu sein. Meiner Meinung nach auch hat mir ein Tick der Kampfgeist gefehlt und die Motivation. Also sie haben gut gespielt, sie haben ja auch vor allem in den ersten 5 Minuten haben sie ja Bayern richtig stark angelaufen und hatten ja auch, da ist manchmal im 16er, da kann auch mal einer durchflutschen so. Aber danach irgendwie, ja, da kam nicht mehr wirklich dieser Kampfgeist durch. Und diese Motivation, Meister zu werden. Und deshalb ja, hat Bayern da am Ende verdient gewonnen. Hätte Leipzig gewonnen, wäre es auch verdient gewesen. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Beide mit nicht vielen Chancen und so. Passiert es halt. Und Ja, dann waren ja auch wichtige Spiele dieses Wochenende im Abstiegskampf der Bundesliga. Und da war natürlich auch wieder mein FC Köln bei involviert, die natürlich im Gegensatz zum Beispiel zu Mainz Bielefeld, die ja gegeneinander gespielt haben, jetzt nicht dieses Spiel hatten, wo man unbedingt punkten muss. Es ging nämlich gegen den Tabellendritten, gegen VfL Wolfsburg, wo man ja auch mal einen Hut ziehen muss. Ich glaube, die haben jetzt seit 8 Spielstunden zu Hause kein Gegentor mehr kassiert. Das ist wirklich rekordwürdig eigentlich fast.
Ja, das ist der Rekord, meine ich.
Und ja, oder es ist sogar der Rekord. Und ja, dann, ja, ich will sagen, ein relativ unglückliches 1:0, eine 1:0-Niederlage. Ja, was kann man sich natürlich nicht mit anfreunden im Abstiegskampf, aber das ist jetzt auch nicht schlecht. 1:0 gegen einen formstarken VfL Wolfsburg zu verlieren, ist jetzt wie soll ich sagen, kein Schlamett-Desaster oder so. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Und genauso wie ein 2:2 gegen Dortmund nicht. Aber es bringt einem halt einfach nichts. Und das Spiel an sich, ja, erste Halbzeit sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Trotzdem nicht die perfekten Torchancen kreiert. Und dann zweite Halbzeit hat dann Wolfsburg in die Spur gefunden, was sie in der ersten Halbzeit gar nicht getan haben und haben dann halt ja ein bisschen, ja, das Tor war halt ein bisschen verwurschtelt, Weghorst und Maximilian Philipp waren es, glaube ich, laufen sich da gegenseitig um, dann kullert der Ball da irgendwie zu Brekalo und der wird dann auch nochmal abgefälscht und dann geht er halt irgendwie ins Tor. Das ist halt ein unglückliches Tor gewesen, aber am Ende, denke ich, hat Wolfsburg dann auch, ja, es wäre, glaube ich, egal gewesen, ob es unentschieden Sieg für Köln, Sieg für Wolfsburg ausgegangen wäre. Es ist alles vom Dinge verdient. Köln erste Halbzeit klar besser, Wolfsburg zweite Halbzeit klar besser. Insgesamt wäre natürlich ein Unentschieden, denke ich, dann mal das, wo man sich beide hätten am besten mit anfreunden können. Beziehungsweise natürlich wäre es für Wolfsburg schlecht gewesen, aber vom Spielverlauf wäre es gerecht gewesen. So hat man keinen Punkt geholt, anders aber alle drumherum, ausgenommen jetzt mal von Schalke, weil die sehe ich schon nicht mehr drumherum, um ehrlich zu sein. Die sind schon was weiter weg. Nämlich Mainz Bielefeld im direkten Duell haben 1:1 gespielt, was ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil ich glaube, für beide ein Punkt ist besser als für eine Mannschaft 3 Punkte, weil so ist jetzt Mainz nicht wirklich weggezogen und Bielefeld ist halt jetzt punktgleich. Aber das kann Köln ja mit Mainz ändern im nächsten Spiel. Geht ja nächste Woche so ins direkte Duell mit Mainz. Da muss ein Dreier her. Wie ich gelesen habe, soll es auch das letzte Spiel für Markus Gisdol sein, um sich zu beweisen. Also heißt, ich denke mal, wenn sie da unentschieden spielen oder verlieren, wird Markus Gisdols Zeit bei Köln zu Ende sein. Ja, was soll man, es fragt man sich dann, ob es nötig ist, einen zum Ende der Saison zu entlassen oder nicht einfach den Trainer zu lassen und dann noch irgendwas mit der Mannschaft hinzukriegen. Aber das ist immer so eine Frage, weiß man halt nie, was das Richtige ist. Und auch Hertha hat ja gestern Abend im Berlin-Derby einen Punkt geholt. Auch das war, glaube ich, also war eigentlich relativ in Ordnung, also verdient das Unentschieden. Durch den Elfmeter haben sie das 1:1 gemacht, frühes Tor durch Andrich. War ein ziemlich langweiliges Spiel. Am Ende hat man auch gemerkt, dass beide sich da eigentlich mit dem Ergebnis ziemlich anfreunden. Und so haben die zwei vor Köln und die eine Mannschaft hinter Köln, abgesehen von Schalke, die ist auch noch dahinter, aber die haben keinen Punkt geholt gegen Leverkusen. Einen Punkt geholt und ja, Köln muss punkten die nächsten Spiele. Haben jetzt noch zwei schwierige Aufgaben mit Leipzig und Leverkusen, aber dafür auch einfache Aufgaben, wo man halt einfach punkten muss, wie Mainz, wie Hertha, wie Augsburg, wie Schalke. Da muss überall Punkte mitgenommen werden und ja, muss man einfach sehen, wie jetzt die letzten Spiele verlaufen. Ich hoffe einfach, dass sie es irgendwie schaffen, Platz 15 oder 14 zu erreichen, weil ich bin ehrlich, ich hoffe gar nicht, dass sie 16. werden, weil das wird schief gehen. Egal, bei mir ist so, entweder sie werden 15., 14. halten die Liga oder steigen ab. Das ist mein Glaube. Weil so ein Relegationsspiel, das gewinnt der erste FC Köln nicht. Das ist der erste FC Köln und die gewinnen das nicht. Da lege ich mich jetzt hier fest.
Ja, da muss man ja auch gucken, wie das auch im Aufstiegsrennen der zweiten Liga ist. Da kann man ja eine gute Überleitung finden. Denn ja, der HSV hat sich mal wieder ganz doof angestellt und er hat nach einer 3-0-Führung gegen Hannover 96 noch 3-3 gespielt. Und ja, wieder so typisch HSV, wenn das Frühjahr beginnt, dann choken die irgendwie immer rein. Weil in den letzten beiden Jahren ja genauso, dass sie in den letzten Spielen noch den Aufstieg vergeigt haben. Letztes Jahr natürlich desaströs, am vorletzten Spieltag in Heidenheim, Last Minute verloren und dann zu Hause 5:1 vermöbelt worden von Sandhausen. Ja, zeigt der HSV mal wieder, wie doof man sie eigentlich anstellen kann im Aufstiegsrennen. Spielt eigentlich die ganze Saison über konstant und ja, sind im Meisterrennen ganz vorne dabei und dann in den letzten Spielen verliert man es irgendwie immer. Und ja, da fragt man sich natürlich, woran hat es gelegen. Und ja, ich denke mal, die Defensivarbeit lässt das zu wünschen übrig. Ja, keine Ahnung. Also da ist es ja auch ganz eng mit Bochum, die ja gewonnen haben gegen Kiel. Kiel ja selber Meisterrennen. Und ja, da wird es ganz, ganz spannend.
Ja, generell habe ich da ja auch ein Auge drauf auf den Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Vor allem, falls Köln dann wirklich Tabellen-16. Werden sollte und vor Bielefeld aber schaffen sollte, aber nicht Mainz oder Hertha überholen kann, dann 16. wird und somit in die Relegation muss, achte ich natürlich auch drauf, gegen wen es da geht. Und da wäre mir, um ehrlich zu sein, der HSV natürlich nicht so lieb, weil ich denke, ein Greuther Fürth hat zum Beispiel nicht diese Klasse im Kader wie ein HSV. Deshalb wäre das, glaube ich, einfacher. Aber wird man einfach sehen. Und der HSV stellt sich natürlich dumm an, in einem Nordderby gegen Hannover ein 3-0 herzuschenken zum 3-3. Ist natürlich, ja, wünscht sich keiner. Wären da Fans gewesen, da wäre die Bude, glaube ich, ja, wobei, nee, war ja in Hannover. Dann, ja, ey, das
Ja, mit der Liebe nicht so
kurz.
halt.
Kurzer Diss an alle Hannover-Fans. Auf jeden Fall, ja, in einem Derby ein 3-0 aufholen kann man schon mal machen. Aber der HSV, ja, wie schon die letzten Jahre, stellt sich dann wieder zum Ende der Saison dumm an. Und ich sage mal so: Bochum jetzt mit 4 Punkten weg, führt punktgleich mit 50 Punkten. Holstein Kiel in Lauerstellung mit 4 Punkten dahinter. Düsseldorf ist dann schon was weiter weg mit 7 Punkten, aber auch da kann ja noch alles passieren. Es sind noch 7 Spiele. Da kann auch so viel passieren, das weiß man nie. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so diesen Zweitligaspielplan im Sinn, wer da jetzt irgendwie leichtere Aufgaben vielleicht hat oder ob da irgendwelche direkten Duelle noch anstehen. Aber der HSV muss sich wirklich straffen, wenn sie nicht das wie vierte Jahr dann, wenn sie nicht aufsteigen, ne? Ist dann das vierte Jahr zweite Bundesliga, oder?
Ja, genau.
Ja, dass sie nicht das vierte Jahr zweite Bundesliga hinten ranhängen. Und ja, da muss man einfach mal ganz gespannt draufschauen. Und ja, unten in der zweiten Liga geht es ja auch ab. Da gucke ich mal ab und zu auch mal ein bisschen drauf, also wegen Osnabrück, wegen dir auch und auch wegen Braunschweig, wegen Felix Groß so ein bisschen. Wobei ich da jetzt sage, ich bin da jetzt irgendwie kein Fan. Aber da ist ja heute auch ein wichtiges Spiel für Braunschweig noch um 20:30 gegen St. Pauli. Ja, ist für die natürlich auch wichtig. Für dich wäre es, glaube ich, ja besser, wenn Braunschweig da lieber mal verliert.
Ja.
Aber ja, muss man sehen. St. Pauli hat sich ja auch gefangen, war ja da auch immer eigentlich mit unten drin. Jetzt haben sie ja so ein bisschen Abstand, 9 Punkte, beziehungsweise 10 auf dem direkten Abstiegsplatz. Und ja, haben sich da so ein bisschen rausgekämpft, wie eigentlich jedes Jahr so ziemlich. St. Pauli hat ja immer, die sind ja dafür bekannt, so eine Auf- und Ab-Saison zu haben. Zum Beispiel, manchmal haben die auch eine Saison, wo die dann irgendwie in der ersten Hälfte ganz oben stehen und dann auf einmal am Ende der Saison keine Ahnung wo stehen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, St. Pauli ist so ein Rauf-Runter-Club, aber immer in der gleichen Liga bleiben, die steigen nie auf, die steigen nie ab. Und ja, muss man einfach sehen. St. Pauli übrigens auch sehr sympathischer Verein, mag ich sehr. Fans toll, Stadion toll, war ich selbst schon mal und ja. Dann sag du noch was vielleicht zum VfL Osnabrück, die ja endlich mal wieder gepunktet haben, seit langem.
Ja, also nach 11 sieglosen Spielen konnte der VfL mal wieder einen Dreier ja, holen und das in Karlsruhe, die ja eigentlich eine ja, gute Saison spielen, sogar nach oben geschielt haben, aber nach der Niederlage am Samstag wird es schwierig für die noch im Aufstiegsrennen irgendwie eine Rolle zu spielen. Ja, aber Osnabrück, ja, sehr, sehr gut, wichtiger Sieg. Ja, hatten ja vor 2 Spieltagen schon mal in Nürnberg wieder nach ja, auch einigen sieglosen Spielen oder punktlosen Spielen gepunktet. Ja, vor 2 Wochen vor der Länderspielpause hatten sie unglücklich gegen St. Pauli verloren durch einen Elfmeter, der keiner war. Ja, aber jetzt durch den Dreier konnte man sich wieder vor Braunschweig schieben. Und jetzt haben ja beide Mannschaften momentan gleich viele Punkte. Und auch gleich, nee, ja, doch, gleich viele Punkte und gleich viele Spiele aus, wo das bessere Torverhältnis ist. St. Pauli spielt zwar heute gegen Braunschweig, allerdings hat Osnabrück noch ein Nachholspiel gegen Regensburg. Und da könnte Osnabrück auch punkten, weil Regensburg auch nicht gerade eine super Saison spielt.
Schade.
Und außer im Pokal. Ja, aber da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe natürlich auch, dass Osnabrück die Liga hält und Braunschweig sich irgendwie in der Relegation retten kann, weil ich finde Braunschweig auch ein sympathischer Verein, nicht nur wegen Felix Groß, sondern auch halt gibt es da die ja, bekannte Dokumentation über die beiden Brüder Nick und Jari Otto, die beide bei Braunschweig spielen, also gespielt haben. Jari Otto immer noch bei Braunschweig, sein Bruder Nick Otto nicht mehr. Aber ja, die waren beide sehr sympathisch auch und denen würde ich natürlich auch gönnen, in der zweiten Liga zu bleiben. Und ja, Osnabrück sollte sich dann irgendwie jetzt noch retten, der ja, es könnte einen neuen Schwung geben, dieser Sieg auch generell unter dem neuen Trainer Feldhofer Osnabrück deutlich stärker in den ersten 3 Spielen, 4 Punkte und auch der Niederlage, wie gesagt, war eigentlich auch sehr unglücklich und auch das Spiel gegen Nürnberg hätte man eigentlich gewinnen müssen. Aber dass man sich da so ein bisschen ausgemausert hat, wieder aus der Abstiegs- oder der direkten Abstiegs- oder der Relegationszone, ist schon mal wichtig. Und ja, ich hoffe, dass sie sich direkt retten können und nicht irgendwie durch die Relegation sich retten. Das wäre auf jeden Fall ja, sehr, sehr wichtig.
Ja, wird jetzt spannende Wochen in der zweiten und auch ersten Liga, was Abstiegskampf, Aufstiegskampf und Meisterschaftskampf betrifft, kann man sehr gespannt zurück, kann man sehr gespannt draufblicken. Tut mir leid für die ganzen Versprecher gerade. Halleluja. Und auf jeden Fall, ja, bin ich sehr gespannt, natürlich auf den Abstiegskampf in der ersten Liga am meisten. Hoffe, dass Köln da die nötigen Punkte mitbringt und ja. Dann denke ich mal, haben wir auch die Bundesliga und ja auch ein bisschen jetzt gerade zweite Bundesliga abgeschlossen und kommen mal so ein bisschen auf das, was morgen und übermorgen passiert, beziehungsweise nächste Woche Dienstag und übernächste Woche Mittwoch, nämlich die Champions League Viertelfinals. Und zwar ohne Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, was ja auch, glaube ich, jetzt schon lange nicht mehr vorkam, dass keiner von den beiden in dem Champions League Viertelfinale vertreten ist. Aber mit zwei deutschen Vertretern. Und da kannst du ja mal so ein bisschen sagen, was du glaubst, wie die Deutschen sich schlagen oder generell, wie die Spiele ausgehen.
Ja, ich hoffe natürlich, dass beide deutschen Teams weiterkommen, auch wenn es ziemlich schwierig wird. Vor allem für Borussia Dortmund gegen, ja, die mit Bayern wohl möglichst beste Mannschaft der Welt momentan, und zwar Manchester City, die ja in der Premier League deutlich Erster sind und ja, auf dem Weg zum Titel sind. Und ja, City und Bayern sind wohl die Top-Favoriten auf die Champions League. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass Bayern gegen Paris weiterkommt, trotz des Fehlens von Robert Lewandowski. Ich setze auch auf den FC Bayern, da Bayern ja gezeigt hat, dass sie auch ohne Lewandowski gewinnen können, hat sie jetzt am Wochenende gezeigt. Und ich bin auch mal gespannt, wie sie spielen werden, weil ich gehe davon aus, dass Erik-Maxim Choupo-Moting die Pariser kennt. Allerdings glaube ich, dass er nicht von Anfang an spielt. Ich denke mal, dass Bayern was anderes probieren wird. Und zwar gehe ich davon aus, dass Leroy Sané oder Serge Gnabry im Zentrum starten werden und dann Coman oder Gnabry oder Sané auf den Außenpositionen sind. Das muss man mal abwarten, aber ich denke, dass ein Flügelspieler in der Spitze spielt. Und ich setze auf den FC Bayern. Also meine Teams, die weiterkommen, Viertelfinale sind Bayern gegen PSG, Manchester City gegen Dortmund, denke ich auf, tippe ich auf Man City, wobei ich auch sagen könnte, dass das so ein Spiel ist, wo Dortmund eine Wundertüte ist und wo Dortmund irgendwie weiterkommt. Das könnte ich mir ehrlich vorstellen. Ich tippe auf Real Madrid gegen den FC Liverpool und ich tippe auf den FC Chelsea gegen Porto. Und zwar habe ich noch mit zwei anderen Freunden mal eine Wette gemacht. Haben alle einen Spunny ja, in den Pott sozusagen geworfen, wer Champions League-Sieger wird. Der eine hat Manchester City gesagt, der andere hat Real Madrid gesagt und ich habe gesagt, der FC Chelsea macht das Rennen bei. Natürlich sind Bayern und City so die größten Favoriten, sage ich mal. Allerdings gibt es immer Überraschungen und ich glaube, Chelsea kann ein neues 2012 machen und im Champions League-Finale gewinnen, weil gegen Porto sind sie der Favorit. Gegen Liverpool oder Real Madrid können die auf jeden Fall weiterkommen, da ich beide Mannschaften nicht so stark sehe wie Liverpool letztes oder vorletztes Jahr oder wie Real Madrid vor 3, 4 Jahren. Deswegen sage ich, dass die auf jeden Fall ins Finale kommen. Und auch im Finale ist immer alles möglich und es kann jeder jeden schlagen. Und da bin ich der, ich bin der, ich habe das Gefühl, dass Chelsea die Champions League gewinnt. Und deswegen, ich würde mir natürlich wünschen, dass Bayern die Champions League gewinnt, aber ich tippe auf den FC Chelsea.
Ja, wird man gespannt draufblicken. Ich denke mal, so Achtelfinale war ja, dass die Hinspiele ziemlich langweilig waren und auch viele Rückspiele ziemlich langweilig waren. Ich denke, das wird sich diese im Viertelfinale ändern, weil da ja schon viel, viel mehr Prestige auch hintersteht. Und auch, wenn man sich die Spiele mal anguckt, da kann jeder jeden schlagen. Von daher ist es auch viel wichtiger, alles zu geben. Und ja, ich denke auch, wie du schon gesagt hast, ich traue Dortmund da auch durchaus zu, Man City unter Druck zu setzen. Ich meine, Dortmund ist eine Mannschaft, die auf einmal irgendwo was herholt, wo man gar nicht weiß, dass die es haben, weil sie es über 5 Spiele in der Liga nicht zeigen und dann auf einmal zeigen sie es wieder. Weil das ist so Dortmund. Die können, in manchen Spielen können die dann auf einmal alles und in anderen Spielen rufen die einfach nichts von ihrem Können ab. Und deshalb würde ich mich da, so wie es zum Beispiel bei Gladbach im Achtelfinale war, da habe ich mich ja festgelegt, dass Gladbach das deutlich verlieren wird. So war es ja eigentlich auch. Gladbach ja eigentlich chancenlos gegen Man City. Aber bei Dortmund sehe ich das anders. Natürlich kann es auch, natürlich ist Man City klarer Favorit, vor allem wenn man sieht, wie Dortmund in der Liga spielt. Aber es ist Champions League und wenn Dortmund da alles reinwirft, können die durchaus Man City gefährlich werden. Und da bin ich mal gespannt. Real gegen Liverpool. Auch eine 50-50-Kiste, beide nicht so gut in Form. Wobei ich sagen muss, dass Liverpool ja eigentlich in der Champions League gegen Leipzig ziemlich abgeklärt war und das auch ziemlich gut gemacht hat. Aber auch Real Madrid ist ja auch so ein bisschen eigentlich in der Spur. Benzema gut in Form. Von daher denke ich, dass da das erste Spiel sogar unentschieden ausgehen wird und dass am Ende sich aber Real Madrid durchsetzt, sage ich. Bei Bayern gegen PSG gestaltet sich das Ganze auch ziemlich spannend, weil ja so Bayern mit Verletzungspech, bei PSG auch zum Beispiel ein Verratti nicht dabei oder so, der ja im Mittelfeld ein wichtiger Mann ist. Aber am Ende denke ich, dass sich da der FC Bayern einfach mit seiner Klasse und auch mit dem Willen, die Champions League zu verteidigen und auch mit den Favoritchancen, denke ich, werden die sich da durchsetzen gegen PSG. Und bei Porto Chelsea, glaube ich, dass das auch eine ganz spannende Kiste wird. Natürlich ist Chelsea vom Namen her der klare Favorit, jedoch Porto ja vor allem in der Champions League-Saison ziemlich dadurch ausgezeichnet, dass sie defensiv sehr stark ist. Und Chelsea hat ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, die effizienteste Offensive. Kein Front gegen Werner jetzt, weil der ja so ein bisschen seit letzter Woche, seit dem Deutschland gegen Mazedonien-Spiel in der Kritik steht. Da können wir ja gleich auch nochmal kurz drüber reden, was da passiert ist. Aber generell ja Chelsea jetzt auch nicht, sagen wir mal, mit der besten Offensive, wie jetzt zum Beispiel, oder nicht mit dem Spieler, der jede Kiste reinmacht, wie jetzt zum Beispiel bei Real Benzema, bei Bayern Lewandowski oder so. Und gegen eine defensiv starke Mannschaft, denke ich, kann Porto da die ärgern. Aber am Ende, denke ich, setzt sich da die Klasse durch und auch da kommt dann Chelsea weiter, denke ich.
Ja, dann hätten wir unsere Tipps und unsere Vorausschauungen, gibt's das Wort, auf die Champions
Voraussichten.
League, Voraussichten auf die Champions League, beendet. Und wie du schon gesagt hast, gucken wir auf die Länderspielpause ja nochmal, die ja an den ersten beiden Spielen noch erfolgreich war für die deutsche Nationalmannschaft mit 2 Siegen, aber ja, im letzten Spiel mit einer ziemlichen, Peinlichkeit. Wenn man gegen Nordmazedonien verliert, dann will man sich gar nicht ausmalen, was bei der WM, bei der EM alles passieren kann, wenn man gegen Frankreich und Portugal spielt in der Gruppe. Und ich habe üble Vermutungen, da bin ich ganz ehrlich, dass Deutschland wieder abkackt, trotz eines so starken Kaders. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das Mittelfeld von Deutschland mit Goretzka, Kimmich, Gündogan, Kroos, eigentlich auch Reus, dann noch mit im Sturm mit dem Werner, der eigentlich extrem gut sein müsste, Sané, Gnabry, und dass man dann gegen Nordmazedonien verliert, also das ist an einer Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ich meine, der deutsche Kader, also Deutschland hat meiner Meinung nach Top 5 Kader in Europa, also von Nationalmannschaften her, weil wer ist denn großartig besser von Frankreich ist besser, weil Frankreich den besten Kader der Welt hat, so.
Portugal hat
Dann
auch einen guten Kader.
Portugal und sonst, dann hört es dann eigentlich irgendwo auch schon auf, vielleicht noch Holland mit Van Dijk, De Ligt, Depay, De Jong und ja, die haben auch noch einen sehr starken Kader. Aber sonst würde ich Deutschland auf jeden Fall auch mit Spanien gleichstellen, wie man auch 6-0 gegen Spanien vor ein paar Wochen verlieren kann. Da, also, da fehlen mir einfach die Worte und ja, Uli Hoeneß als Experte hat meiner Meinung nach einen guten Job gemacht bei RTL, der ja, und das schätze ich an Uli Hoeneß sehr, dass er halt einfach ehrlich ist und seine Meinung ausspricht und nicht so ein Typ ist wie ja, Jürgen Klinsmann oder Jens Lehmann, die vorher Experten waren, die dann immer die unangenehmen Themen versuchen zu umkreisen und auch nicht direkt zu so kritisieren, weil das wollen die Experten ja auch irgendwo, sondern Uli Hoeneß, der spricht direkt die Themen an, der sagt, was scheiße ist, der sagt, was gut ist und hat immer seine klare Meinung und der ist halt nicht so ein Typ, der ja, seine Gefühle nicht ausspricht. So kennt man Uli Hoeneß, der sagt immer seine Meinung und deswegen fand ich auch, er hat seinen Job sehr gut gemacht. Natürlich gab es wieder ein bisschen Kontroversen, da er gesagt hat, dass er Boateng nicht mitnehmen würde, mit Hansi Flick und so weiter, der dann gesagt hat, ja, dann sollte ich das lieber nicht sagen, aber so ist es halt. Uli Hoeneß ist Experte, er sagt seine Meinung und wenn er findet, dass Jerome Boateng nicht mit soll, dann ist es seine Meinung und die muss er noch akzeptieren. Auch wenn ich nicht derselben Meinung wie Uli Hoeneß in der Sicht bin, weil ich finde, dass Jerome Boateng mit sollte, finde ich es gut, dass er seine Meinung so offen kundtut und das war das einzige Plus, was man, finde ich, aus der Länderspielpause mitnehmen kann. Und das ist ja eigentlich schon traurig, wenn man sagt, dass der neue Experte der einzige Positivfaktor der Länderspielpause war.
Ja, wie du schon gesagt hast, also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, wie man mit diesem Kader so schlechte Leistungen abrufen kann, vor allem mit dem Mittelfeld. Ich meine, Gündogan ist momentan wahrscheinlich von den Leistungen her der beste Spieler der Premier League. Ist jetzt zweimal hintereinander Spieler des Monats geworden in der Premier League. Und was der da gerade zeigt, der schießt ja als Mittelfeldspieler da wirklich gerade jedes Spiel ein, zwei Tore bei Man City. Und
Ja.
ist sogar da momentan so rein von Sco rein scorertechnisch besser als wichtiger als De Bruyne. Und von daher hat man damit momentan einer der besten, ja eigentlich Mittelfeldspieler der Welt.
Vor allem nur noch
Dann
mit Kimmich, dem besten Sechser meiner Meinung nach der Welt und Goretzka und Toni
ja,
Kroos.
Kimmich der beste Sechser der Welt. Goretzka auch einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, würde ich sagen. Und Toni Kroos sowieso über viele Jahre schon einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. In Spanien ja auch eigentlich mit der Beste, ich würde den da in die Top 5 packen eigentlich.
Ja.
Und deshalb kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und vor allem, meiner Meinung nach, liegt da vor allem das Problem in der Abwehr. Und da nicht mal auf den Innenverteidigerpositionen, aber in der Außenverteidigung hat Deutschland einfach nichts. Wenn ich mir da angucke, dass sie da mit Matthias Ginter als Außenverteidiger spielen, der nun wirklich nicht schnell ist, dann, ja, keine Ahnung, das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Und ich meine, man hat ja einen Halstenberg oder so oder andere. Oder selbst wenn man da irgendwie einen Riedle Baku oder so hinstellt, die können ja auch alle was. Aber mit dem Ginter als Außenverteidiger wird halt nichts. Und auch im Sturm hat man halt aktuell nicht den Spieler, der da wirklich wie zum Beispiel ein Mario Gomez oder ein Miroslav Klose oder ein Lukas Podolski immer die Tore macht. Natürlich kann man dann Serge Gnabry oder Sané hinstellen, aber das sind jetzt auch nicht die Männer, die jeden Ball verwerten oder so. Und Werner ist, ja, es tut mir leid, auch momentan auch nicht in der Form. Der muss ja gerade sowieso vieles durchmachen. Da muss ich übrigens mal Props an Thomas Tuchel geben, der bei einer Pressekonferenz von Chelsea, da finde ich, die richtigen Worte gefunden hat. Und wirklich, habe ich nicht von ihm gedacht, ich mag ihn als Mensch nicht. Aber das war wirklich eine der besten Aussagen, die er je getroffen hat, was er da gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber auf jeden Fall, ja. Ist der momentan ein Loch, vor allem jetzt nochmal geprägt durch das gegen Nordmazedonien? Da hat er eine klare Torchance, frei vom Tor hat er einfach neben Ball geschossen so, und den nicht gemacht. Ja, also für ihn eine schwierige Phase und Deutschland muss einfach im Sturm jemanden haben, der konstant Tore schießt. Das haben sie nicht. Abwehr auch nicht zu 100% da. Aber ich denke mal, zu EM kann sich da vielleicht noch was richten und wenn nicht, dann wird's, sorry, aber dann wird's, glaube ich, ganz, ganz bitter, die EM, wie schon die WM.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, ja, es ist schon peinlich. Dann würde ich auch von diesem Thema noch mal kurz abweichen und oder dieses Thema auch beenden und noch mal kurz auf den Blutfeldrasen gehen, nämlich auf ja, FIFA hat ja eben schon, dass wir kurz noch mal über unsere Teams reden, weil die haben sich ja deutlich verändert. Ich hatte ja schon mal über meine Weekend gesprochen, wie sie in den letzten Wochen immer abgelaufen ist. Und zwar würde ich nämlich mit meinem Team mal anfangen, was ich mir ja, erbaut habe, erkämpft, ergrindet habe in den letzten Wochen. Und zwar sind da einige Veränderungen. Und zwar im Tor habe ich die Footballs-Deck-Karte von Steve Mondon da. Er spielt dann als Rechtsverteidiger immer noch Kleiber. Die Innenverteidigung ist auch gleich geblieben mit Todibo und Laurent Blanc. Als Linksverteidiger spiele ich jetzt den What If Mbabu, also eine absolute Beastkarte, die ich als LV zocke, aber gelegentlich auch als IV zocke, wenn ich dann ja, Cuadrado Rulebreaker einwechsle. Den stelle ich dann als Außenverteidiger ein und Mbabu in die Innenverteidigung. Auf der 6 spiele ich die What-If-Karte von Fair. Das war eine sehr gute SPC-Karte. Daneben die Mid-Icon von Desailly, die habe ich aus dem Icon-Pack gezogen. Als rechten Außenspieler immer noch Marco Reus. Ja, für Birthday, neue Karte, sehr geil, absoluter Lieblingsspieler. Mit Robben in dem Team, 5 Sterne-Skills auf der 10, Top-Karte, über 90 Pace, 90 Schuss, 90 Dribbling. Ich glaube 88 Passen, 83 Physis, Top-Karte, 5 Skills, 4 Weakfoot, also absolute Meta-Karte, absolut Weltklasse. Auf links spiele ich Daniel Malen, den ich ja früher als Stürmer gespielt habe, spiele ich jetzt als Außen. Da muss ich mir noch ein paar Alternativen überlegen, wie ich das mache, weil ich wollte mir mit meinen Coins jetzt noch was anderes kaufen. Und im Sturm die Future Star-Karte von Rainier. Und ja, ich spiele 4-2-3-1. Alle Spieler sind Fullcamp bis auf Mbabu, halt auf 7-Camp, aber sonst jeder Spieler auf Fullcamp. Und ja, wie gesagt, Gold 3 ist eigentlich so das, was ich immer erreiche. Gold 2 würde ich jetzt mal gerne langsam angreifen. Ja, dann kannst du, denke ich, mal ein bisschen über dein Team und so reden.
Ja, die Weekend League bei mir lief ja erst schlecht, dann auf einmal sehr, sehr gut. Ich stand, glaube ich, 10, 12, 10, 13, 10. Und dann habe ich auf einmal da 6 Siege in Folge geholt und stand dann 18, 10. Und dann habe ich ein Spiel unglücklich verloren. Das hieß dann einfach Gold 2, Gold 1 wieder mal nicht erreicht. Ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe. Irgendwann vielleicht, aber ist halt schwer zu erreichen, weil einfach das Spiel nicht gut genug läuft. Das ist viel zu viel Momentum drin. Man wird immer wieder auf das zurückgezogen, was man immer erreicht. Und deshalb ist es ziemlich schwer, diese Barriere zu durchbrechen. Vielleicht gelingt es mir noch in diesem Jahr, vielleicht aber auch nicht. Ich habe mich damit mittlerweile abgefunden, dass, falls ich es nicht schaffe, ich bin dann schon mal angepisst. Gestern war ich auch danach halt ein bisschen enttäuscht, weil man halt einfach so gut gespielt hat und dann trotzdem nicht belohnt wird. Aber gut, kann man nichts machen. Und mein Team ist gerade noch in Umbauten. Ich habe es noch nicht so, aber ich werde es mir halt jetzt im Laufe der Woche so kaufen. Ich spiele auf der linken Außenposition Luis Hernandez, Optimus Prime Icon. Dann spiele ich im Sturm Marco Reus Footbirthday und Lukas Podolski Footbirthday. Marco Reus starke Karte und Lukas Podolski auch starke Karte, wobei ich sagen muss, natürlich spiele ich den auch so ein bisschen durch aus Ehre wegen Köln und so, ist ja klar. Dann auf dem rechten Flügel spiele ich erstmal jetzt noch Dembélé von Barcelona als rote Informkarte, die man kriegt, wenn man aus Weekend League Belohnung. Ja, da werde ich mir auch noch wen anderes holen, aber jetzt erstmal als Übergang, weil ich mir da noch nichts anderes leisten kann. Dann auf der 6 spiele ich Blanc und Renato Sanchez. Auch Renato Sanchez auf Footbirthday-Karte, auch eine Beast-Karte, wie die rausgekommen ist. Dann Linksverteidiger spiele ich Ashley Cole. In der Innenverteidigung Reece James und Walker, auf der Außenverteidigerposition João Cancelo und im Tor Yashin. Ja, das ist so mein Team. Hört sich gut an und ich hoffe mal, dass es auch gut performt.
Ja, also generell momentan ist das First Day Event in FIFA was echt richtig geil ist. Jeden Tag Daily SPCs. Generell die Karten, die gekommen sind, als die beiden Teams sind ultra sick. Ja, und dann die Spieler SPCs halt auch immer auch gut und günstig, sage ich mal. Marco Reus zum Beispiel ist meiner Meinung nach einer der besten Außen, also Zehnerkarten im Game, sage ich mal. Und der hat 580k gekostet. Ich konnte den aus dem Verein eigentlich komplett machen. Und ja, das ist eigentlich voll krass. Und auch die Upgrades, die immer da sind, sind nice. Die Packs, die kommen, es gibt ja sozusagen immer so Daily Challenges, wo man dann so ganz leichte Aufgaben machen muss. Und wenn man die viermal abschließt, dann kriegt man ein 35k-Pack. So ist es geil, geile Spiele zu erspielen, wie man dann da auch mit coolen Aufgaben, aber was anderes, so mit Torhütern in einem Modus zu spielen, wo man schnell so eine gute Torhüterkarte kriegt, die auch perfekt in mein Team gepasst hat. Und ja, deswegen ja, muss man einfach mal Yay loben. Auch ich finde persönlich bei mir in der letzten Zeit war in der Weekend League nicht mehr so viel komisch. Natürlich einmal, natürlich choke dann das Matchmaking halt oft rein, wenn man so gut steht. Ich stand 16, 10, glaube ich, oder 16, 11 und habe dann halt, ja, die heftigsten Teams bekommen, aber auch in dieser Weekend League, wo ich so gut stand, sondern gegen E-Sportler gespielt. Ja, das war natürlich auch ziemlich schwierig, aber ja, generell finde ich, macht FIFA in letzter Zeit wieder mehr Spaß. Generell, also wirklich, nach dem Totti-Event hat EA echt wieder Gutmachung gemacht. Nicht ganz so viele Events, aber das finde ich eigentlich auch ganz gut so, weil ich glaube, es war 2 Wochen lang mal kein Event da, um halt einfach mal die Events was Besonderer zu machen. Und das fand ich sehr gut. Das What-If-Event fand ich gut. Mal so ein anderes Event, was auch, denke ich mal, jedem gefallen hat. Das Future-Star-Event war richtig gut. Das Birthday-Event ist richtig gut. Und ja, da muss man mal ein Lob an ihr aussprechen.
Ja, sehe ich genauso. Aber damit würde ich dann auch sagen, ja, FIFA, großer Teil, eigentlich machen wir viel, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, aber ja, gibt es dann jetzt auch, glaube ich, haben wir alles zugesagt. Sehen wir ja dann die Woche nochmal, wenn wir vielleicht wieder was zu erzählen haben, dann werden wir sicher hier was von hören. Und ja, dann wolltest du ja noch ein Thema ansprechen, nämlich geht es da um die Extreme E. Das ist eine neue Rennserie. Im Offroad-Rennsport haben wir eigentlich gar nicht mal so viel mit am Hut, aber wir wollten einfach mal ein bisschen drauf eingehen, weil auch zwei Formel-1-Fahrer da ein Team haben, beziehungsweise ein Formel-1-Fahrer und ein Ex-Formel-1-Fahrer, nämlich hat Nico Rosberg da ein Team und Lewis Hamilton. Und Sinn dieser Rennserie ist einfach, also erstmal sind das halt Offroad-Rennen und die fahren da mit so buggy-artigen E-Autos, also es sind Elektroautos. Und sie fahren da an Orten, wo so die Umweltveränderungen oder auch die Umweltkatastrophen wie Erdbeben oder so sichtbar sind. Und zum Beispiel fahren die da in einen Gletscher in Grönland, in brasilianischen Urwald oder so. Und wollen damit halt zeigen, ja, so ein bisschen auf die Natur halt hinweisen und sagen, was das für Auswirkungen hat. Und ja, da wolltest du ja mal so ein bisschen was sagen, so zu
Ja,
diesem
weil das scheint
Fight
wirklich so,
Hamilton
als wäre
gegen
Nico
Rosberg.
Rosberg der Einzige, der Lewis Hamilton schlagen kann. Und zwar hat ja das Team von Nico Rosberg die erste Challenge, die erste Etappe gewonnen. Und ja, hat das Team von Lewis Hamilton hinter sich gelassen. Und da das hat natürlich wieder so ein bisschen Feuer ins Spiel gebracht, weil generell gab es ja in der Formel 1 die Rivalität zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Rosberg, der Hamilton 2016 ja geschlagen hat und Weltmeister wurde, der dann abgetreten ist. Ja, und da gab es natürlich auch so Sticheleien. Beide waren ja, kannten sich seit ihrer Jugend, seit ihrer Kartjugend, hatten eine sehr gute Beziehung, bis sie dann Teamkollegen bei Mercedes wurden, als es dann um die Weltmeisterschaft ging, wo Hamilton 2014, 2015 ja die Weltmeisterschaft gewann und Rosberg den kürzeren zog. Ja, schlug Rosberg 2016 zurück gegen Hamilton, hat ihn geschlagen, fair and square und ja, danach hat ja Lewis Hamilton auch kein gutes Haar an Nico Rosberg gelassen und hat dann auch zum Beispiel auf der FIA-Gala nach der Saison gesagt, dass Rosberg nur aufgehört hat, weil er ein Feigling, sage ich mal, mehr oder weniger ist, sondern weil Rosberg hätte ihn jetzt das erste Mal seit 13 Jahren geschlagen oder in diesen 13 Jahren, seitdem sie sich kennen, ja, geschlagen und dann wolle er nicht noch einen Fight gegen Hamilton aufnehmen, weil er wüsste, dass Hamilton ihn dann wieder schlagen würde und so weiter. Hat Hamilton, sag ich mal, so ein bisschen das kleine Mädchen gespielt und sich ein bisschen aufgeführt. Anstatt seinem ehemaligen Freund, sag ich mal, den Titel einfach zu gönnen, hat Hamilton dann noch so ein bisschen, ja, das kleine Mädchen gespielt, was nicht anerkennen konnte, dass er geschlagen wurde. Ja, Rosberg hat das, glaube ich, alles ziemlich wenig interessiert. Er hat alles erreicht, was er erreichen kann, was man erreichen will. Nämlich Weltmeister zu werden und der hat ja auch gezeigt, das, was verdient hat. Ich meine, wer Hamilton über eine Saison schlägt, wer Michael Schumacher über 3 Jahre schlägt, der hat es einfach verdient. Natürlich auch bei Schumacher noch was anderes. Schumacher war schon über 40, als er in die Formel 1 reinkam. Rosberg war noch ziemlich jung, aber Rosberg war jetzt ja sozusagen im Rennsport deswegen wieder zurück als Teamchef oder als, ja, als Angehöriger des Teams und war natürlich überglücklich nach seinem Sieg, während Hamilton auch zufrieden war mit seiner Platz mit der Platzierung seines Teams. Aber natürlich musste er auch eingestehen, dass das Team von Nico Rosberg gewonnen hat.
Ja, dann sind wir da jetzt auch kurz auch drauf eingegangen. Und ja, damit denke ich dann mal, ist die Folge dann auch für heute beendet. Ich bedanke mich für eure Ohren, sage ich mal, für euer Gehör und sage mal bis Freitag, weil dann kommt die neue Folge Ups and Downs mit dem AC Mailand raus. Und für jeden, der es nicht gern hört, sage ich dann bis nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, einfach mal abziehen. Zwei Jugendliche in den Mars und wie immer übergebe
Ja,
ich
ich
dann
hoffe, es
Philipp das
geht euch
letzte
allen
Wort.
gut. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder am Freitag, wenn es dem Milan rauskommt. Und ja, denkt dran, Freunde, einfach mal abziehen. Und ciao.